Ah, danke vielmals. Ist Mundart okay? Geht das? No English today. Ich habe ein spezielles Thema heute aufs Herz bekommen, um das mit euch zu teilen. Das Thema vom Segen. Wir sagen ja so im Sprichwort, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, so zum Thema Segnen. Ich mag mich erinnern, meine Eltern, eben Missionarseltern und Pastoreneltern, die haben immer über uns Kind betet. Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Genau, und ja, wir sind dann immer so ein bisschen in eine andächtig, stille Stimmung versunken und haben da irgendwo so die guten Schwingungen vom Segen versucht zu empfangen. Und wir haben dann irgendwo wieder das Gleiche mit unseren Kindern gemacht. Und die sind auch einmal so ein bisschen mehr oder weniger regungslos fromm im Bett gelegen, wenn wir für sie gebetet haben. Eben der Älteste, der Papi vom David, ist ja unterdessen auch schon 41. Also da ist schon verschiedenes an Segen und auch an anderem unterdessen gelaufen. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, ja, was ist Segen überhaupt? Das Problem ist eigentlich, dass man im Deutschen eigentlich gar nicht richtig versteht, was sagen wir eigentlich mit dem Wort Segen oder Segnen. Und es hängt ein bisschen an der Sprachgeschichte natürlich. Das Segnen oder das Wort Segen, das kommt in der deutschen Sprache von Signum. Also es ist ein Zeichen. Und damit ist eigentlich das Zeichen vom Kreuz gemeint. Aber eben, dass, wenn man dann so hört, der Herr segne dich oder kannst du uns noch den Segen geben, dann verstehen wir das ja eigentlich nicht unmittelbar. Wenn wir es jetzt aus der Ursprache, aus verschiedenen Ursprachen, die da dahinter sind, verdeutschen, dann müsste man eigentlich sagen, segnen heisst gut reden von. Also ich kann nicht einfach sagen, hey, du bist ein weißt was, also schon haben ja, aber ich segne dich. Also es geht nicht. Also wir können nicht auf der einen Seite von irgendetwas schlecht reden und nachher hinten dran noch einen frommen Wunsch anhängen, ja, aber der Herr segne dich. Weil es nicht funktioniert, weil segnen ist von Anfang an über irgendeine Sache eben gut reden. Und ich denke, das ist, ich weiß, wir sind als Gemeinde in einer speziellen Situation. Und es ist eine Situation, wo ein Segen bedroht ist. Wo es eigentlich auf jeden ankommt, was mache ich jetzt, was ist meine Verantwortung, dass der Segen von dieser Gemeinde weitergeht. Und das ist die Hauptverantwortung, ist, ich rede gut von. Und was da die Herausforderung ist für euch Schweizer, wir sind ja so ein bisschen Buchhaltertypen. Und als Buchhalter hat man eigentlich den Eindruck, ich bin jetzt einfach mal primär der Wahrheit verpflichtet. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, was ist wahr? Das und das ist passiert, das und das ist passiert und das hat mich verletzt. Und das will ich jetzt mit anderen teilen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber darf ich das jetzt mal so ganz plastisch sagen? Es gibt so praktisch jeden Tag einen Moment, wo ich an einem bestimmten Örtchen bin und nachher auf einen Knopf drücke und dann ist das Negative weg. Das ist ein bisschen die Errungenschaft von unserer Zivilisation, in anderen Ländern haben sie es weniger gut. Aber ich denke jedes Mal irgendwo, es ist einfach eine Gnade, dass man jetzt einfach einmal das Schlechte hinter sich lassen kann, dass man auf den Knopf drücken kann, im schlimmsten Fall noch das Bürstchen vornehmen und dann ist die Sache gemacht. Und was wollte ich da damit ausdrücken? Ich wollte damit sagen, wir haben ja alltäglich ein Ritual, wo wir negative Sachen hinter uns lassen. Sehr praktisch, sehr anschaulich. Und mit dem Segen ist es also so etwas Ähnliches. Also Segen und Segnen heisst, ich rede vom Guten, ich rede vom Positiven. Wenn ich an meine Eltern denke, eben 70 Jahre geheiratet, da gäbe es verschiedene Geschichten, die ich könnte erzählen von meinem Vater, die für mich sehr anspruchsvoll, sehr schwierig, auch sehr verletzend gewesen sind. Aber wieso eigentlich? Ich könnte ja einfach einen Knopf drücken und sagen, das ist alles weg. Ich bin gesegnet durch meinen Vater. Er hat mir das Leben geschenkt. Er ist mir vorangegangen. Er war Missionar in Angola. Ich darf jetzt dann im Dezember wieder dort sein und sehe, wie aus 1000 Christen, die meine Eltern dort waren, unterdessen 1,5 Millionen geworden sind. Und die sich immer noch freuen an den Schweizer, die das Evangelium in ihr Land gebracht haben. Und so gibt es ganz viele Sachen von meinem Vater, die ich möchte erzählen, wo einfach das Gute ist. Und jetzt kann man sich fragen, ja, ist das unfair, ist das nicht in der Wahrheit, wenn ich das Schlechte nicht erzähle? Nein, weil segnen heisst, gut reden von. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, ja, Was ist der tiefe Hintergrund vom Segen? Der tiefe Hintergrund vom Segen ist ja, Moment, ich habe gerade schnell Emotionen. Wenn wir mal vor dem Angesicht von Gott stehen, dann wird Gott Jesus fragen, du, was ist mit dem Heinz und mit dem Philipp und mit dem Niklaus und mit dem Ahmed? Und der Arisha. Und wird dann Jesus noch von dem reden, wo er ja schon für uns gestorben ist? Nein. Er wird nur noch positiv von uns reden. Und das ist der Segen. Und darum werden wir angenommen sein von Gott und seinen Engeln. Das ist der Segen. Dass all das, was negativ ist, Jesus schon weggenommen hat. Und wenn wir an das glauben, dann machen wir es gleich. Dann sagen wir, fürs Schlechte ist Jesus gestorben. Vom Guten reden wir, weil das ist Segen. Das ist der Segen, den wir verbreiten wollen. Und darum heisst eben Segen von der Sprache her gut sprechen von. Benedikere, Benediktus. Gut gesprochen. Und ich denke, wenn es um die Geschichte geht von eurer Gemeinde, um den nächsten Sonntag, dann ist der nächste Sonntag ein Segenssonntag. Weil wir reden von dem, was gut ist. Wir reden vom Segen, das wir empfangen haben. Wir reden davon, dass wir glauben, dass das, was segensreich war, uns als Gemeinde weiterhin baut und dass das, was nicht segensreich war, am Kreuz schon gelöscht ist. Ich denke oft auch, wenn ich am Computer bin und irgendeinen Text schreibe und es ist etwas abverheilt, weißt du, wie cool, markieren, delete und es ist einfach weg. Und ist es nicht einfach schön, dass wir auch in unserer Geschichte, in unserer persönlichen Geschichte, in unserer Biografie, in unserer Geschichte von unserer Gemeinde einfach können sagen, da gibt es Stellen, die tun wir markieren und löschen. Und zwar nicht einfach irgendwo billig, also nicht Schwamm drüber. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder Emotionen, sondern wir sagen nicht Schwamm drüber, sondern wir sagen Blut drüber. Blut über dem. Und wenn das Blut von Jesus über etwas Negatives ist, dann ist es gelöscht, dann ist es weg, dann bist du von dem befreit, dann ist die Gemeinde nicht belastet von alten Geschichten. Und dann müssen wir die einander auch gar nicht mehr erzählen. Gut, man kann es immer noch in seelsorgerlichen Situationen. Es gibt sicher Momente, ich war einmal 6 Wochen in einer Burnout-Klinik und habe Spezialisten gebraucht, um über das zu reden, was unter dem Blut ist. Aber ich habe das nicht in der Gemeinde erzählt. Ich habe das nicht in Rundbrief geschrieben, auch nicht in E-Mail. Es ist eben vielleicht wie an dem Örtchen, wo wir jeden Tag mal sind. Da verschwinden Sachen, die niemand nichts angehen. Und es gibt auch Geschichten, die niemand nichts angehen. Und für das haben wir Spezialisten. Wir sind das Land mit der höchsten Psychiaterdichte der Welt. Und das sind Fachleute. Und mit denen können wir Sachen besprechen. Wir können Lebensgeschichten aufdecken. Wir können merken, ich habe auch einen Balken und nicht nur den anderen Splitter. Und dann kommen wir noch zu einem Seelsorger oder zu einem Freund oder zu einem Mitchrist oder in eine Kleingruppe und einfach mal sagen, ich habe das besprochen und jetzt reden wir miteinander drüber und dann ist nachher Blut drüber. Und dann reden wir auch nicht mehr davon, sondern dann reden wir vom Segen, dann reden wir von der Zukunft, dann reden wir von dem, was Gott wird tun. Und ich spüre, das ist nicht ganz einfach. Ich habe auch Sachen lang mit mir herumgetragen, auch Sachen, die mich betroffen haben von meinem Vater. Es war nicht ganz einfach. Er hätte gewünscht, dass ich in der Landeskirche meinen Dienst tue. Jetzt bin ich in einer Pfingstkirche, das ist etwa ungefähr das Schlimmste, wahrscheinlich, was er sich vorstellen konnte. Und ja, das geht einfach darum, dass man dann halt Sachen ableitet und ich von dem rede, wo ich wirklich von meinen Eltern eben gesegnet bin und mir auch einen wunderschönen 70. Hochzeitstag von meinen Eltern haben können feiern. Wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich Gottes Absicht? Man hat jetzt gehört von dieser spannenden Geschichte von Moldawien. Thank you so much for sharing with us your incredible story. Und ich denke, es ist ja eigentlich unglaublich, dass aus einer ungeliebten Tochter, wo die Mutter noch eine Abtreibung versucht hat, auf eine schreckliche Art und Weise, schlussendlich so einen Segen fließt. Und ich denke, wir dürfen uns da mal vor Augen halten, dass niemand den Segen von Gott aufhalten kann. Und es wird immer wieder probiert. Und spannend ist eigentlich, dass wir sagen, wir glauben an Gott vom Abraham. Darf ich schnell hören, wie geht es weiter? Okay, der Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Und hat das einmal eine Welle stören? Wer hat das Welle stören? Jetzt machen wir ein bisschen Bibelstunde. Ja, der Gottesdienst geht ja lang, oder? Und wenn man eine Frage beantworten kann, dann hat man plötzlich wieder ein bisschen Blut im Hirn, oder? Und noch nicht so Sehnsucht nach dem Mittag. Wer hat das Welle stören? Gott, Abraham, Isaac und Jakob. Irgendeiner hat das nämlich Welle stören. Wer? Nein, also so halbe. Der Isaac. Warum? Wer hat er wollen segnen? Der Esau, oder? Er hat ja den Esau wollen segnen. Also nach Isaac müsste es heißen Gott von Abraham, Isaac und Esau. Es heißt aber Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und habt ihr euch mal überlegt, warum? Das müssen wir uns jetzt heute Morgen überlegen. Also, was hat dort eigentlich die Wende gebracht? Warum ist nicht der Esau der Gesegnete, der Isaac nämlich hat wollen segnen, sondern der Jakob? Und das ist, finde ich, eigentlich eine mega spannende Geschichte. Vor allem ist es in dem Sinne eine spannende Geschichte, weil wir sehen in dieser Geschichte, es sind nicht einfach primär Menschen, wo irgendwo einen Segen könnt verteilen. Es ist interessanterweise nicht einmal Gott allein, sondern es gibt da eine ganz spannende Geschichte, warum das alles gerüllt hat. Und von dieser Geschichte möchte ich da mal kurz berichten. Und die werden wir mal im Originalton lesen. Und wenn ich da ein bisschen Kindergebrüll im Hintergrund höre, merke ich, ich muss mich kurz fassen. Wir sind ja schon anderthalb Stunden da. Also ich lese vor aus 1. Mose 32, 23 bis 33. Noch in jener Nacht aber stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde, seine 11 Kinder und ging durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber allein blieb zurück. Er rang mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte. und berührte sein Hüftgelenk, so dass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und er sprach: Lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm: Wie heißt du? Und er sprach: Jakob. Da sprach er: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gestritten und hast gesiegt. Und Jakob fragte: Bitte nenne mir deinen Namen. Er aber sprach: Was fragst du mich nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Entschuldigung, ich habe immer wieder mal kurz ein bisschen Emotionen, weil für mich eine Predigt nicht einfach etwas ist zum Ablesen, sondern irgendwo zum Spüren, was geht da eigentlich ab. Und ich habe gesagt, also wir sagen Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Der Isaac hat es vertrüllen und hat den Esau segnen. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ja, was macht eigentlich Gott? Jetzt, wenn wir uns das ganz genau überlegen, dann ist ja eigentlich die Geschichte so gewesen, das Erstgeburtsrecht in der damaligen Zeit ist automatisch immer zum Ältesten gegangen. Also das ist Recht und Gerechtigkeit gsi von der damaligen Zeit. Das hat eben auch geheissen, dass der Erstgeborene dann die Verantwortung übernommen hat für die ganze Familie. Der Erstgeborene hat Hof und Gut und Knecht und Mägd und Vieh, einfach alles geerbt. Aber gleichzeitig hat er ja auch die Verantwortung übernommen. Eigentlich an Vaters Stadt für die ganze Sippe. Man muss sich die damalige Zeit überlegen. Also hat's kein AHV gegeben, kein IV, kein BVG. Die einzige Altersvorsorge oder die Vorsorge für eine Sippe hat einfach darin bestanden, dass ein Vater war. Und wenn der gestorben ist, hat der älteste Sohn wieder die Verantwortung für alle übernommen. Und damit ist sicher einerseits Erbrecht verbunden gewesen, aber andererseits natürlich auch Verantwortung. Jetzt sagt der Isaac natürlich, ja, ganz klar, der Esau, der ist der Erbe. Der kommt den Segen über. Und in der damaligen Zeit und in der Familie von Gott, also in dem Segenstrom, wo da von Gott über den Abraham und dann weitergegangen ist auf seine Nachkommen, weil Gott ja gesagt hat, durch den Abraham will er alle segnen, hat der Besitz, also der Übergang vom Besitz, hat ja nicht nur, es ist nicht nur um den Besitz gegangen, sondern es ist auch um die Beziehung zu Gott gegangen. Also der Segen vom Abraham ist weitergegangen zum Isaac. Ihr kennt die ganze Geschichte, die muss ich jetzt nicht wiederholen. Und dann ist die Frage, wie geht es zur nächsten Generation? Und da sagt sich der Isaac ganz klar, das geht zum Esau, zum Ältesten. Und jetzt ist etwas ganz spannend, da zu beobachten. Also hinten dran haben natürlich auch noch die Frauen ein bisschen eine Rolle gespielt. Da fällt mir jetzt Zeit, das noch im Einzelnen auszuführen. Die Rebekka hat da natürlich auch noch eine Rolle gespielt. Und Jakob hat mal einen ersten Versuch gestartet. Ja, man muss es eigentlich so sagen, der Esau über den Tisch zu ziehen. Der Esau kommt müde heim, müde und hungrig. Und der Jakob hat das Linsengericht parat. Da kommt der Bruder und sieht, schnauft mal tief ein. Schmeckt schon der feine Braten, also ich hoffe, es hat auch noch ein paar Speckwürfel gehabt, da in dem Linsenbrei drin. Und dann will er das, sagt er, hey, gib mir zu essen. Und dann sagt der Jakob, nein, nicht so schnell, nur wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Dann sagt der Esau, was soll der ganze Plunder mit Erstgeburtsrecht und mit Segen von Gott und weiß ich nicht was alles, das religiöse Zeug, ich habe jetzt einfach Hunger, ich will zu essen. Okay, das war einmal ein erster Deal gewesen. Und in dem ersten Deal merkt man etwas, nämlich der Jakob hat den Segen wollen. Dem Esau war es egal gewesen. Manchmal dunkt es mich, wenn ich so ein bisschen denke, dass vor 50 und 70 Jahren in der Schweiz die Kirchen voll gewesen sind und es in Angola praktisch noch keine Christen gegeben hat. Und bei uns jetzt, ausser natürlich da in der Tös, freut es mich, dass ihr da seid. Aber wenn wir die grossen Kirchen in unserem Land anschauen, haben die sich gelehrt. Das heisst, das Schweizer Volk, dem ist der Segen egal. Und den Angolaner ist er nicht egal, dort sind Kirchen quer über das Land voll. Und man sieht etwas von dem, dass die den Segen garantiert, meinen, sie haben den Segen garantiert und gering achtet und in Gefahr sind, zu verlieren. Und das war bei Esau der Fall. Er hat den Segen und Beziehung zu Gott und was das alles bedeutet, gering geachtet. Darum hat er gesagt, komm, lieber jetzt ein Linsengericht und dafür kannst du dann da den Segen und den ganzen Plunder haben. Okay, also das war mal eine erste Station. Nachher die nächste Station war dann, das wollte ich jetzt auch nicht im Detail ausführen, ihr erinnert euch sicher aus der Sonntagsschule noch dran, dann ist der Jakob reingeschlichen und hat da das Geissenfell oder das Ziegenfell auf die Hände genommen, hat seine Stimme verstellt und hat dem Vater den Segen abgeschlichen, bevor der Esau gesegnet war. Also es war eigentlich ein Betrug. Er hat den Vater betrogen, er hat den Esau betrogen. Und man müsste ja eigentlich sagen, eigentlich hat er ja auch Gott betrogen. Weil Gott ist ja fürs Recht. Und das göttliche Recht ist, der Esau kommt den Segen über, weil er ist biologisch der Erstgeborene. Auch wenn es dort ganz knapp war bei der Geburt. Ihr erinnert euch auch noch an die Geschichte aus der Sonntagsschule. Genau, also der Jakob, ehrlich gesagt, betrügt den Vater, betrügt den Bruder, betrügt Gott, hat noch ein bisschen Schub von der Mutter. Aber er hat betrogen, er muss fliehen. Er ist beim Laban, dort verliebt er sich in Rahel, dann gibt es ein grosses Hochzeitsfest und mitten in der Hochzeitsnacht, oh Schreck, es ist Lea und nicht Rahel. Da werden wir jetzt auch nicht länger drüber reden. Man redet jetzt von dieser Situation, wo der Jakob zurückkommt in die Begegnung mit dem Esau. Und das war natürlich eine harte Situation. Also er kommt da mit seinem ganzen Tross, mit 11 Kindern, mit 2 Frauen, mit 2 Mägden, die da den Frauen noch geholfen haben, Kinder auf die Welt zu kommen. Eben, dass die ganze Geschichte gelten, das ist viele tausend Jahre her. Wir haben heute ganz andere Regeln, alles klar. Aber interessant ist jetzt eben doch, was passiert. Also damals hat ja so eine Sippe, die haben sich ja immer auch verteidigt. Das ist ja nicht wie bei uns. Und was wir jetzt dauernd in den Nachrichten hören, dass da grosse Länder grosse Armeen haben oder sich zurückziehen oder voranschreiten. Eine Sippe hat auch ihre eigene Armee gehabt. Und in einer Sippe sind halt die Männer dann auch bewaffnet gewesen und sind da mit allen möglichen Instrumenten aufeinander los. Mit Speer und Spiess und Pfeilbogen und mit dem Schild haben sie sich versucht, da zu schützen. Und der Jakob hat gewusst, jetzt komme ich zurück zum Esau. Und es könnte ja eigentlich sein, dass der mich jetzt einfach kurz und klein schlägt. Und dann hat er den Segen wieder und ich habe ihn verloren und erst noch hab und gut verloren. Und jetzt ist spannend, was passiert. Er kämpft mit Gott. Und da habe ich nochmal Emotionen. Mit Gott kämpfen ist in dem Fall nicht so einfach. Er kämpft mit Gott und Gott kämpft mit ihm, so bis ihm das Hüftgelenk ausrenkt. Also, da müsst ihr mal zwei miteinander heben. Mit dir möchte ich es jetzt nicht unbedingt probieren. Aber müsst ihr sich mal vorstellen, also zwei Männer ringen miteinander und der Ringkampf geht so weit, bis einem das Hüftgelenk ausrenkt. Und so hat Jakob mit Gott gekämpft oder mit dieser göttlichen Gestalt. Und auch als ihm das Hüftgelenk ausgerenkt war, hat er immer noch nicht aufgegeben. Und hat einfach gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und dann heisst doch tatsächlich, du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und du hast gesiegt. Und darum heisst du von jetzt an nicht mehr Jakob, Betrüger, sondern Israel, Gottes Streiter. Das heisst also, für Gott gibt es neben dem juristischen Recht, neben dem Erbrecht, offensichtlich, das er ja gesetzt hat, gibt es noch ein höheres Recht. Und das höhere Recht ist, wer um den Segen kämpft, der kommt dann über. Und wer den Segen gering achtet, verliert ihn. Und wenn du je Zukunft hörst, Abraham, Isaac und Jakob, denk dran, die Reihenfolge von diesen drei Namen hat eine Bedeutung. Hat die Bedeutung, der, der den Segen gering achtet, hat den verlorenen Esau. Und der, der bis aufs Blut um den Segen gekämpft hat, das ist der Jakob. Und jetzt ist die Frage, wo bist du? Wo bist du? Wie achtest du den Segen von Gott über deinem Leben? Kämpfst du darum, dass du sagst, kostet es was will, ich will den Segen? Oder sagst du, komm, ich schaue für ein bequemes Leben, für ein gutes Linsengericht, für ein schönes Auto, für eine schöne Wohnung, ist mir doch alles egal. Und liebe Geschwister, ja, dem entscheidet sich's. Ja, dem entscheidet sich's auch für die Zukunft der Gemeinde. Achten wir den Segen Gottes gering? Können wir noch ganz lange in unserer Geschichte rumwühlen? Viele unschöne Details vorbringen, die eigentlich längst unter dem Blut sein sollten. Und immer noch wieder von diesen alten Geschichten reden, würde heissen, den Segen gering achten. Das sind ein bisschen harte Worte, gell? Aber es geht ums Ganze. Es geht um Dutzende und Hunderte, die durch die Gemeinde in Zukunft dürfen zum Glauben kommen. Und das entscheidet sich jetzt in euren Herzen. Es entscheidet sich jetzt in euren Herzen, ob die Gemeinde am Boden ist für Dutzende, Hunderte, Tausende, die werden zum Glauben kommen, da durch die Gemeinde. Weil es sind Menschen da, die sagen, um den Segen, wo Gott uns geben will, wo Gott mir persönlich geben will, um den kämpfe ich in alles in der Welt. Und ich möchte euch einfach sagen, es lohnt sich. Ich habe schlimme Situationen in meinem Leben erlebt. Ich habe ein Mobbing erlebt, das mich an den Rand des Selbstmords gebracht hat. Und ich habe über die Leute, die daran beteiligt sind, nie etwas Negatives gesagt. 20 Jahre später hat es dort eine neue Leitung gegeben und sie haben sich dann offiziell für mich entschuldigt. Mit einem Brief. Da kann man sagen, okay. Aber der ganze Schaden, vor allem, was passiert ist, 20 Jahre lang habe ich gehabt. Das macht niemand wieder gut. Aber Gott hat es mehr als wieder gut gemacht. Mehr, als ich hätte können denken. Und damit wollte ich einfach sagen, schau, wenn du an dem festhältst und um das kämpfst, dass der Segen von Gott in deinem Leben fließt, dann kann das niemand kaputt machen. Gar niemand. Sondern Gott wird die segnen, die um jeden Preis um den Segen kämpfen. Und darum möchte ich hier abschliessen, einfach mit dem Wort Segen, segnen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Signum. Das ist das Kreuz. Und wir glauben an ein rotes Kreuz, an ein weißes Kreuz von unserer Flagge. Wir glauben daran, dass alles Negative, alles, was den Segen mindert, alles, was den Segen zerstört, dass das unter dem Kreuz ist. Und dass wir darum nicht mehr davon reden müssen, außer bei Psychologen oder Seelsorger. Aber im Übrigen reden wir vom Segen. Wir reden vom Guten, wir reden von dem, was baut, wir reden von dem, was der Gemeindeleiter über 20 Jahre hineingegeben hat unter dem Segen von Gott. Und wir sagen ihm, wir haben das empfangen und wir wollen das bewahren und wir wollen das mehren und in die Zukunft bringen. Und liebe Geschwister, wenn wir in dem einfach miteinander in einem gewissen Sinn auch ein bisschen härter und konsequent sind, werdet ihr einen reichen Segen haben. Und es wird in dieser Gemeinde fliessen, was Gott angefangen hat, wird noch viel grösser und noch viel wunderbarer sein, als was in den letzten 20 Jahren war. Aber es ist die Entscheidung in der Tiefe der Herzen, wo man einfach sagt, ich glaube an Segen und ich kämpfe wie ein Leu um den Segen dieser Gemeinde. Und mir gestattet einander kein Wort, wo den Segen bremset und zerstört, sondern wir ermutigen einander, von dem zu reden, was wir glauben, dass Gott wird tun. Wenn wir aufstehen und beten. Herr, an dem Sonntag, wenn wir einfach bekennen und bezeugen, wir glauben an Segen vom Gott, vom Abraham, vom Isaak und vom Jakob. Und Herr, wir sind betroffen davon, dass da ein Esau war, der den Segen verloren hat, der ihn hätte bekommen hätte, wo sein Vater Isaak ihm sogar den Segen hat wollen geben. Aber du, Gott im Himmel, hast die Ordnung, die menschlich gewesen wäre, sogar ein göttliches Recht gewesen wäre, hast du überwunden. Hast ein höheres Recht gezeigt. Das Recht, dass du den Segen dem gibst, der dich von ganzem Herzen sucht, der auch einmal eine Nacht durchbettet und ringt. Herr, und lass uns Moment das aussprechen miteinander. Wir sind eine Gemeinde, die um den Segen kämpft. Wir sind eine Gemeinde, die vom Guten redet. Wir sind eine Gemeinde, die gelernt haben, dass Schlechtes, Negatives, Böses, Ungute, von wem auch immer es gekommen ist, dass darüber das Blut von Jesus steht. Das Blut von der Vergebung. Und dass wir darum befreit sind, Segen auszusprechen. Dass wir befreit sind, vom Guten zu reden. Dass wir befreit sind, auch an Peter und seiner Familie einfach von ganzem Herzen Segen zu wünschen und dem Segen auch Taten folgen lassen. Danke, Herr, dass du da bist, dass du ein lebendiger Gott bist und dass ich das einfach darf sagen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen.